Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber und zu einer neuen Ausgabe unserer Monatsvorschau. Ich bin der Max und habe mir für diesen Serientauchgang heute meine Kollegin Esther ins Studio eingeladen. Hallo Esther.
Hallo Max. Im Oktober, wo gar nicht so viele Gruselserien starten, wie ich gedacht hätte.
Wenig Grusel, viele Serienkiller.
Ja.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Bist du bereit?
Ich bin bereit, mich hier in den Oktober zu stürzen.
Dann sage ich auf ins Streamgestöber. Wir haben heute wieder für euch 15 neue Serien und Staffeln mitgebracht, die im Oktober hierzulande im Stream erscheinen bei Netflix, Disney Plus, Amazon, Magenta TV und so weiter und so weiter. Genau, die gehen an den Start und die könnten ja vielleicht für Serienfans interessant sein und einen Blick wert sein. Deswegen haben wir sie mitgebracht. Und die Auswahl fiel uns wieder nicht sehr einfach in diesem Monat, denn im Oktober eskalieren die Serienstartlisten komplett. Nicht nur nimmt in den USA, da nimmt bei den Network-Sendern gerade die Herbstsaison richtig an Fahrt auf, da startet alles.
Da muss man ja fast schon froh sein, dass es in Deutschland noch nicht, genau, ein bisschen später rüber schwappt erst.
Aber die Streaming-Dienste haben sich auch gedacht, wir bringen einfach mal alles im Oktober.
Wir wollen da mitmachen.
Genau, aber keine Sorge, wir helfen euch, den Überblick zu behalten, welche Serien besonders spannend sein könnten. Manches haben wir schon sehen können, können wir vielleicht schon einen Eindruck geben, in manchen Fällen vielleicht auch nicht. Und natürlich haben wir dann Serien auch rausgesucht, die wir persönlich spannend finden, die für euch spannend sein könnten, weil Stars mitspielen, weil das Konzept oder das Genre cool ist. Genau, 15 Stück sind es wieder diesen Monat. Das Ganze gehen wir wie immer spoilerfrei und chronologisch durch. Und ihr müsst nicht mitschreiben. Das könnt ihr dann nochmal alles in den Shownotes nachlesen, welche Serien wir besprochen haben. So, und bevor wir jetzt in den nächsten Monat eintauchen, gibt es hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV Plus und Paramount Plus. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlet Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV Plus für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Esther, jetzt geht's los. Wer startet in den Oktober?
Ich glaube, mit ganz viel Euphorie können wir in den Oktober starten, oder? Da kommt nämlich die deutsche Serie Euphorie am 2.10. zu uns bei RTL Plus. Und wenn euch der Titel jetzt so vage bekannt vorkommt, dann liegt das vielleicht daran, dass das ein Remake von Euphoria ist. Und muss man natürlich dazu sagen, Euphoria selbst, die große amerikanische Serie zur Jugend der heutigen Zeit, ganz dramatisch, war ja auch schon ein Remake einer israelischen Serie. Deshalb, ja, kann man sich jetzt aussuchen, von was das Deutsche ein Remake geworden ist. Aber ich finde es ganz spannend, weil nach Chabos und Call My Agent Berlin und Stromberg und Euer Ehren und was wir schon alles hatten, ist das jetzt eine weitere Serie, die diesen Trend fortsetzt, internationale Serien für den deutschen heimischen Markt neu aufzulegen. Natürlich dann mit viel Lokalkolorit. Das läuft ja manchmal besser, manchmal schlechter hierzulande, was dann da am Ende bei rauskommt. Ich habe leider noch nicht in Euphorie reingucken können. Deshalb bin ich einfach gespannt, was sie daraus machen. Es geht um die 16-jährige Mila, die aus der Jugendpsychiatrie nach Hause kommt. Und dort ist sie gelandet, nachdem ein Sexvideo von ihr und ihrem Mitschüler Basti in der Schule kursiert ist. Und ja, das ist dann anschließend natürlich nicht so gut gelaufen. Viele glaubten, dass sie einen Suizidversuch hinter sich hat, weil sie da mitten auf die Straße einfach gegangen ist. Kann man noch nicht so einwandfrei sagen. Sie wurde auf jeden Fall eingewiesen und kommt jetzt wieder raus. Aber da ist natürlich das Gefühlschaos vorprogrammiert, was sie da alles erwartet. Außerdem hat sie sich in der Klinik in die Jugendliche Ali verliebt und ja, gleichzeitig kommt kommt sie dem Schauspieler Jannis näher und dann kommen natürlich Partys, Drogen, Gewalt und was dann anscheinend in der Jugend heutzutage so dazugehört, wieder dazu. Und ja, dann haben wir das deutsche Euphorie, was am Ende bei rauskommt. Oder wie wir gerne in der Redaktion intern sagen, das ist die Kölner Zendaya. Also es ist in der Nähe von Köln nämlich gedreht worden, obwohl ich nicht weiß, ob die Serie wirklich dann eine genaue Zuschreibung macht, wo wir uns dann da aufhalten.
Gelsenkirchen.
Ist das wirklich so? Ist das schon bestätigt? Okay, Gelsenkirchen. Alle Gelsenkirchener dürfen jetzt einmal jubeln da draußen bei unseren Zuhörenden. Hauptautor ist Jonas Lind. Der hat zum Beispiel schon, das weiß ich zumindest, wird dich freuen, Max, bei Druck mitgeschrieben. Die mochtest du ja sehr, diese deutsche Serie über Berliner Teenies. Und daraus sind dann auch einige Stars rübergewandert, fand ich ganz witzig.
Die beiden Love Interests von der Hauptfigur, die sind beide aus Druck.
Ach ja. Nein, wie witzig, genau. Also die Hauptfigur, Derja Akkol, wird aus Berlin Loop, kenne ich zum Beispiel noch nicht, bin ich gespannt. Aber Sira Anna Fahl kannte ich aus Pauline, dieser deutschen Disney Plus Fantasy-Serie mit Teufels angehauchten Inhalt. Oder aus der hat ja auch schon bei Netflix Brick mitgespielt jetzt vor kurzem oder dem schönen Film The Ordinaries. Also die war aus Druck, genau. Und dann haben wir aus Druck noch RNM Güverzin. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, sorry. Also ich glaube, Druckleute werden da Spaß haben, einfach in diese Serie überzuwechseln. Mal gucken, ob den anderen Tonfall hat dann. Aber
ich glaube, Druck war ja eher so ein bisschen geerdeter ja. Als zum Beispiel jetzt Euphoria.
Man muss sich dann steigern, Max, man muss sich steigern. Ja. Ja, ich finde es einfach, es ist eine Chance, jetzt ähnlich wie Chabos, da nur so eine Lokaleinfärbung reinzubringen und mal gucken, wie es in Deutschland aussieht, dieser Frage nachzugehen, was gerade die Jugend definiert und das Erwachsenwerden. Es sind 8 Folgen, die dann wohl auch alle gleichzeitig am 2.10. kommen. Also ich schaue auf jeden Fall rein und schaue, was das deutsche Euphorie zu bieten hat.
Einfach aus Interesse schon mal, ja, aus Neugier.
Genau, RTL Plus ist es dann da.
So, und dann habe ich noch eine Serie mitgebracht, auch am 2. Oktober. Allerdings
wir wollen
Magenta.
Ja am langen Wochenende was zu tun haben, ne? Deshalb genau. Starten schon mal viele, viele Serien.
Falls euch Euphorie nicht gefällt, dann startet direkt in die nächste Serie bei Magenta TV, The Hunting Wives. Also wenn ihr Serien wie Desperate Housewives, Devious Maids oder Why Women Kill mögt, dann solltet ihr The Hunting Wives unbedingt auf eure Merkliste setzen. Im Prinzip ist es nämlich Desperate Housewives in Texas. Mhm. Alle Frauen haben Geheimnisse, tragen Knarren, gehen jagen, haben Sex miteinander. Und es gibt natürlich auch noch einen Mord. Also da ist die volle Breitseite, alles ist da in dieser Serie. Und das Ganze basiert auf einem Roman, der heißt auch The Hunting Wives von Mae Cobb. Aber worum geht es denn überhaupt?
Bitte.
Also die Hauptfigur der Serie ist Sophie O'Neill. Die wird gespielt von Brittany Snow. Kennen bestimmt alle Pitch Perfect Fans. Die zieht mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn nach Maple Brook in Texas und ihr Mann hat dort einen lukrativen neuen Job und sie kann ein tragisches Kapitel hinter sich lassen, nachdem sie jemanden aus Versehen getötet hat.
Kann ja aber passieren anscheinend.
Betrogen,
okay.
Auto gefahren, okay. Ja, passiert.
Ohne Konsequenzen kann die da einfach wegziehen?
Die sind reiche, weiße Menschen, natürlich.
Ach so, okay.
Und hier trifft sie auf die charmante Margot. Die wird gespielt von Malin Ackerman. Kennen wir aus Watchmen,
wenn
genau,
mir das
Six Spectre, oder halt auch aus den Serien Billions und The Comeback, da hat sie auch mitgespielt. Und die ist Ehefrau eines reichen Ölbarons, der jetzt in die Politik einsteigt und Margot hat sofort einen Narren an der Neuen in der Stadt gefressen und führt sie in die elitären Kreise der Stadt ein und lässt sie Teil ihrer Clique. Reicher Frauen werden den Hunting Wives, die in ihrer Freizeit gerne nicht nur Wein trinken, sondern auch jagen gehen gemeinsam. Genau, und zwischen Sophie und Margot knistert es aber gewaltig. Und da beginnt dann ein gefährliches Spiel aus Obsession, Lügen und Sex. Und schließlich bringt dann ein Mord an einer Teenagerin das komplette Chaos in Sophies
Leben. Noch ein Mord. Die kommt von einem Mord und geht in einen Mord. Was ist da los, Max?
Das andere war eine fahrlässige Tötung.
Ach so, also Unterschied. Okay, okay.
Genau, das Highlight der Serie, das sind natürlich die beiden Hauptdarstellerinnen, Brittany Snow und Malin Ackerman. Und ihre knisternde Chemie miteinander. Also die Serie ist schon sehr freizügig und sexy. Mhm. Also man sieht auch viele Brüste. Ist auch sehr queer, die Serie. Aber auch ziemlich trashig und camp und überhöht. Aber das ist so eine interessante Mischung, die auf so eine gewisse Guilty Pleasure-Weise schon für mich auf jeden Fall funktioniert hat. Genau, weil die Serie besteht eigentlich nur daraus, dass die Hauptfigur an einer Tour schlechte Entscheidungen trifft. Okay. Nein, warum tust du das?
Das kann auf jeden Fall sehr unterhaltsam sein, das glaube ich ja.
Und sehr interessant ist auch, ursprünglich wurde die Serie für den US-Sender Stars produziert und gedreht, landete dann aber mitten in einer Trennung zwischen Lionsgate und Stars und die Rechte wurden dann halt anderweitig veräußert.
Sendertrennung.
Sendertrennung, genau. Und in den USA hat sich dann sehr namhaft Netflix die Rechte an der Serie geschnappt. Und da lief sie im Juli schon 2025. Jetzt war auch so ein kleiner Hype. Und jetzt kommt der Hype auch nach Deutschland zum Magenta TV.
Schön.
Und Netflix hat sogar schon eine zweite Staffel bestellt von der Serie. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob sie dann...
Wird es dann so ein Lucifer-Fall, wo dann Deutschland schon die Rechte bei Magenta liegen?
Könnte sein. Mal gucken. Man weiß, wir wissen es noch nicht.
Aber wir werden es herausfinden.
Jetzt könnt ihr natürlich erstmal die ersten 8 Folgen der Serie streamen. Genau.
Ich finde es auf jeden Fall schön. Es gibt schon so ein Bild, einfach so ein Promo-Bild, wo einfach die Frauen vor so einer Wand vor Gewehren sitzen. Wo ich denke, das fasst wahrscheinlich die Serie sehr gut schon mal zusammen, so ja. den Ansatz. Ich musste immer so ein bisschen denken, ist das jetzt so ein Landsman mit weiblicher Perspektive?
Ist schon sehr soapig.
Um Texas nicht so nur mit Taylor Sheridan zu besetzen.
Geht halt mehr so in Desperate Housewives. Ja, ja. Alle haben Affären miteinander, untereinander. Und
Okay.
Düstere Geheimnisse.
Gut. Am 2. Oktober bei Magenta TV, The Hunting Wives.
Genau, und nach den Wives.
Nach den Wives gehen wir zu den Männchen, nämlich zu den Alpha-Männchen.
Oh Gott.
Die auch am 2. Oktober kommen, damit wir wirklich was zu tun haben an diesem langen Wochenende. Das ist bei Netflix dann, wird es aufschlagen. Das ist die nächste deutsche Serie bei Netflix. Das nächste Remake, muss ich ja auch schon wieder sagen, nämlich von einer spanischen Comedy namens Machos Alpha. heißt international dann einfach nur Dudes. Also ja. die Amerikaner werden wahrscheinlich nicht Alpha Man oder irgendwas aussprechen.
Alpha Males
aussprechen, sondern einfach Dudes sagen können. Und das sagt uns eigentlich schon alles Wichtige, was wir zur Serie wissen müssen. Der Trailer ist auch untermalt von Grönemeyers Song Wann ist ein Mann ein Mann? Und die Synopse von Netflix, ich lese sie einfach mal vor, weil sie so alles genau auf den Punkt bringt. Die alten Regeln zählen nicht mehr. 4 Freunde Mitte 40 lernen zu wachsen. Und das heißt, was es heißt, heute ein Mann zu sein. Ja, also wir haben wieder die Kategorie von Männern, die sich in der verändernden Gesellschaft neu definieren müssen.
Und in der Midlife-Crisis sind.
Und ja, die männliche Stereotypen dekonstruieren für sich, etwas widerwillig wahrscheinlich. Das Buch stammt von Jan Martin Schaaf, der hat zum Beispiel auch Wahrheit oder Pflicht oder Club der Roten Bänder mitgeschrieben. Und Regie führt Tobi Baumann, den man vielleicht aus Geisterjäger oder 791 Kilometer kennt. Hat er da schon ein paar Kinofilme gemacht. Und in den Hauptrollen spielen durchaus Leute mit, die man kennen kann. Zum Beispiel Ulf wird gespielt von Tom Beck, der schon lange bei Alarm für Cobra 11 dabei ist. Oder You Are Wanted, falls ihr eher im Streaming-Bereich unterwegs seid. Cem wird gespielt von Serkan Kaya, der hat zum Beispiel Was von der Liebe bleibt gemacht. Ist, glaube ich, auch ein Name, der bekannt ist in deutschen Regionen. David Rott aus Werther ist doch dabei, Moritz Fürmann aus Harter Brocken und Frauen gibt's auch ein paar, zum Beispiel Marlene Lohse aus Cleo oder Mona Pizza aus Rheingold. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Serie, wenn ihr im Kino Alter weißer Mann letztes Jahr ganz toll fandet, dann ist das die Serie für euch. Und wenn ihr da ja nicht so Bock drauf habt, dann lasst es vielleicht einfach aus. Ich glaube, das ist nicht unbedingt die Serie, die ich mir als erstes im Oktober anschauen möchte, aber wir wollten sie zumindest hier mal vorgestellt haben, weil das bestimmt groß für zwei ist, deutsche Netflix-Serie in Deutschland. 8 Folgen sind das, die dann zu streamen sind.
Ich habe die letzten 3 schon nicht gesehen. Es gab ja die spanische Serie, es gab, glaube ich, eine italienische und eine holländische Serie. Mhm. Das ist ein Riesen-Franchise.
Es ist schon wieder so ein internationales Franchise, was alles mal geremaked wird in unterschiedlichen Ländern. Ja.
Männer gibt's überall.
Mhm. Auch in der nächsten Serie, Max. Es die sind da allerdings noch monströser unterwegs.
Auch diese Woche. Also ihr kommt diese Woche nicht vom Fernseher weg. Und das ist eine Serie, die wahrscheinlich alle gucken werden und alle gucken müssen. Es ist die 3. Ausgabe von Ryan Murphys und Ian Brennans mörderischer True Crime Anthologie Monster. Mhm. Da gab es zuvor natürlich Dahmer.
War ja sehr groß
Monster,
bei Netflix.
Die Geschichte von Jeffrey Dahmer. Mhm. Und dann jetzt zuletzt auch Monster, die Geschichte von Lyle und Eric Menendez. Mhm. Und jetzt kommt die 3. Monster, die Geschichte von Ed Gein.
Hat man schon mal gehört, den Namen?
Hat man schon mal gehört. Ein sehr berüchtigter Serienkiller und Leichenfledderer, der auch die Popkultur inspiriert hat. Gewisse Horror-Serienkiller oder Horrorkiller. Genau, das ist natürlich jetzt die neueste Miniserie. Es ist abgeschlossen und sehr prominent besetzt mit Charlie Hunnam in der Hauptrolle.
Auf Sons of Anarchy Fame oder was hat er zuletzt, diese Apple-Serie gemacht, die jetzt gerade auch abgesetzt wurde nach 2 Staffeln?
Schon wieder die Titel Shantaram?
Ja, genau.
Genau, und jetzt spielt er einen sehr berüchtigten Mörder. Genau, und die Serie zeichnet das Leben und die schrecklichen Gräueltaten von Ed Gein nach. In den 50er Jahren lebt er, als in der Synopse heißt er Eddie Gein.
Oh, Eddie.
Der süße Eddie
wird
aus
hier
der Nachbarschaft.
Gleich verniedlicht. Eieiei.
Genau, der lebt als unscheinbarer Mann zurückgezogen auf seiner Farm in Plainfield, aber tritt stets freundlich auf, wenn Leute ihn treffen. Aber der Schein trügt natürlich, denn hinter der sanftmütigen Fassade verbirgt sich ein grauenvolles, Achtung Titel,
Monster.
Genau, das Menschen tötet und Unvorstellbares mit menschlichen Überresten anstellt. Und seine makaberen Taten als Mörder, Grabräuber und Leichenschänder werden dann nach Bekanntwerden zu einem sehr grotesken Albtraum, der die amerikanische Gesellschaft erschüttert und eine Obsession auch mit für Serienkiller entfacht und sowie auch eine neue Generation des Horrors in Hollywood inspiriert. Und ich würde mal sagen, ein Serienkiller mit ungesunder Obsession zu seiner Mutter, die weit über ihren Tod hinausgeht, das könnte Horrorfans vielleicht bekannt vorkommen. Genau. Nochmal was zum Cast. Also neben Charlie Hunnam spielen unter anderem mit Laurie Metcalf als seine Mutter und Vicky Krieps, kennen wir natürlich auch alle,
okay,
als Nazi-Kriegsverbrecherin. Was? Ich weiß nicht, wie sie in diese Story reinspielt.
Wahrscheinlich brauchen sie in der Kleinstadt noch jemand anderen, der böse ist.
Ich weiß es nicht. Genau. Und ein Blick auf die Besetzungsliste verrät auch, dass sein Einfluss auf die Popkultur auch in der Serie selbst thematisiert wird. Denn unter anderem gibt's bei den Seriencharakteren einen gewissen Psychoregisseur namens Alfred Hitchcock. Mhm. Norman Bates Darsteller Anthony Perkins ist auch ein Charakter. Und blutgerichtete Texas Regisseur Toby Hooper, der spielt auch Texas Chainsaw Massacre.
Okay, interessant.
Der spielt auch in der Serie mit.
Ja. Also wird das nicht nur auf den auf die Person wahrscheinlich bezogen, sondern auch auf den Kult oder diese Thematik, genau, die er damit losgetreten hat. Das macht für mich tatsächlich schon wieder interessanter, Max.
Wenn das der Großteil wäre, dann ja. bin ich schon sehr gespannt. Es könnte jetzt auch vielleicht wieder ein bisschen mehr in die Horrorrichtung gehen, allein wenn man schon das Thema Ed Gein anschneidet, als jetzt zuletzt Lyne und Eric Menendez. Das war ja nur... Die haben ja in Anführungszeichen nur ihre Eltern umgebracht.
War das schon eine Serie? Kann man diskutieren, zwei Menschen?
Genau, deswegen bin ich sehr gespannt. 8 Folgen sind das und die 4. Ausgabe ist auch schon sicher. Die wird bald gedreht. Da geht es dann nämlich um die eventuelle Axtmörderin Lizzie Borden. Steigen wir noch weiter tiefer in die Vergangenheit ein.
Darf auch mal eine Frau zum Monster werden?
Auch wieder mit Charlie Hunnam. Nicht als Lizzie Borden, aber als ihr Vater.
Was?
Der spielt auch in der nächsten Staffel.
Okay, das ist ja interessant. Wird das jetzt so ein American Horror Story? Wir spielen anders unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Iterationen.
Vicky Krieps spielt auch in der 4. Staffel mit.
Interesting. Okay, na gut. Das werden wir dann abwarten. Jetzt kommt erstmal Staffel 3.
Hat man Überhit bestimmt.
Gab's garantiert. Gab's den diesen Serienkiller? Wurde der schon anderweitig in Filmen sozusagen als er selbst auch schon mal ausgewertet? Dass man sagt, weiß ich, dass er in Mindhunter oder so dabei war?
In Mindhunter weiß ich gar nicht, aber es das gab auf jeden Fall zu Ed Gein auch schon einen Film.
Okay.
Ich glaube, der hieß auch Ed Gein. Ja, also Horrorfilme gibt's auch.
Okay. Na gut, vielleicht schaue ich mal rein. Ich habe ja tatsächlich immer von den anderen Monster-Serien immer die erste Folge geschaut und dann abgebrochen und gesagt, das brauche ich gerade nicht. Wenn da irgendjemand so ultra brutal vorgeht.
Also
Dahmer
war ja schon, das ging schon wirklich auf den Magen,
ja,
die Serie.
Ja.
Würde ich mir hoffen, dass die 3. Staffel das wieder macht.
Ich vermute ja fast, jetzt haben sie damit was etabliert, dass sie da irgendwie andere anknüpfen müssen. Aber gut, wenn sie jetzt den...
Und das ist natürlich nicht der einzige Serienkiller, der im Oktober in Serie vorkommt. Ich habe mal jetzt einfach nur kurz noch ein paar Titel mitgebracht, damit wir nicht einfach die ganze Folge lang jetzt nur
Serienkiller-Serien vorstellen. Ja, ja.
Genau, das startet am 15.10. bei Disney Plus Murdoch Death in the Family. Mhm. Da geht's um die Murdoch-Morde. Ein reicher Mann, der seine Ehefrau und seinen Sohn, glaube ich, umgebracht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ist noch gar nicht so lange her, war, glaube ich, 2021.
Nicht so ganz was. 50er Jahre war Ed Gein, jetzt was bisschen Jüngeres, der jüngeren Geschichte.
Dann kommt noch eine Sache, da hätte ich gedacht, das würde irgendwann mal in Zukunft eine von diesen Monster-Staffeln werden. Ab 17. Oktober bei Sky, A Devil in Disguise, John Wayne Gacy.
Ja, das ist also ein Name, den man kennt.
Der kam auch in Mindhunter, glaube ich, sogar vor, oder?
Ja.
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 Und dann haben wir noch Netflix-Konkurrenz für alle, die Monster dann bei Netflix geguckt haben, die neue Staffel. Ab 22. Oktober kommt dann Das Monster von Florenz. Auch eine Killer-Story.
Aber nicht Hannibal Lecter, der in Florenz unterwegs ist mal wieder.
Nee, das ist eine Mordserie, die untersucht wird. Aber ich glaube, der Täter wurde oder die Täter wurden nie gefunden. Das ist dann eher so eine...
Okay.
Das ist bestimmt so ein bisschen wie Zodiac dann. So, und jetzt geht's weg vom Serienkiller.
Aber es gibt immer noch jemanden, der tötet. Also wir kommen hier von den Mördern nicht los.
Das ist ein mörderischer Oktober.
Genau. Am 8. Oktober kommt nämlich zu Netflix die Serie Nero oder Nero, wie sie im französischen Original heißt. 8 Folgen.
Spielt nicht im Römischen Reich, ne?
Nein. Und es ist nicht der römische Kaiser, der brandstiftend so in die Geschichte eingegangen ist, sondern ein Attentäter ist hier einfach, der heißt so in der Hauptrolle. Südfrankreich, 16. Jahrhundert sind wir hier angesiedelt. Ein Handlanger eines machthungrigen Adligen ist dieser Nero. Skrupellos, recht zynisch, würde ich behaupten. Sein Lebenslauf war eher so, er war im Waisenhaus, er ist auf die Straße gekommen, er ist aufs Gefängnis gekommen und jetzt ist er der beste Killer von Lamartine, einer französischen Stadt. Der wird aber 1506 von seinem Meister betrogen und erfährt dann auf der Flucht außerdem noch, dass er eine Tochter hat, die jetzt bisher auch als Waise lebte und nicht so richtig von ihrem Vater wusste. Und ja, jetzt muss er sich entscheiden, will er diese Tochter retten, will er sich selbst retten und diese unerwartete Vater-Tochter-Beziehung ausloten, wenn er sich nicht gerade in irgendwelche Kämpfe verstrickt, die natürlich immer wieder stattfinden. Ist auch eine Action-Serie, so ein bisschen, wie es aussieht. Und da haben wir dann den Clash von armer Unterschicht und wohlhabender Oberschicht natürlich auch mit drin, von Leuten, die man einfach mal zurückschlagen, wenn die immer nur als Handlanger benutzt werden. Der Trailer macht auf jeden Fall tatsächlich mir zumindest Lust auf die Serie. Da man hat so diesen Historien-Setting mit großen Burgen und Schiffen und Kostümen, Kutschen und Duellen. Also so einen schnellfüßigen Tonfall da noch drinne, der irgendwie an so Kinoproduktionen erinnert. Weil, falls ihr die gesehen habt, so in letzter Zeit gab es ja die 3 Musketiere, wurden neu verfilmt in Teil 1 und 2, der Graf von Monte Cristo. Also die Franzosen holen halt, glaube ich, gefühlt alles so diese Abenteuerfilme, Erzählungen gerade aus den verstoppten Ecken und geben denen so ein bisschen einen neuen Anstrich. Also sie haben die zwar in der Vergangenheit angesiedelt, aber sehr, sehr kreativ dann auch erzählt. Also gerade wenn man sich auch zum Beispiel so ein paar Kamerabewegungen oder so im Trailer anguckt, dass man denkt, ja, die wollen das ein bisschen cooler aussehen lassen. Und ich glaube, dafür allein lohnt sich schon mal reinzuschauen. Die Hauptrolle wird gespielt von Pio Marmé. Der hat ja auch in 3 Musketiere mitgespielt, zufälligerweise.
Ach, da kommt der, daher kommt
ja,
die Verbindung.
Ja, oder aus Yannick oder jetzt gerade aktuell im Kino No One Will Know, falls ihr einen aktuellen Kinofilm noch mit ihm sehen wollt. Ja, die Schöpfer selbst sagten mir jetzt nichts unbedingt, aber ich bin auf jeden Fall interessiert, da mal einzuschalten und gucken, was der Namensvetter des römischen Kaisers anstellt im Frankreich des 16. Jahrhundert.
Genau. Ganz frühes 16. Jahrhundert.
Frühes 16. Jahrhundert.
Das basiert aber nicht auf einem Buch, ne?
Nee, soweit ich gelesen habe, nicht. Es ist wirklich direkt erschaffen worden von den 1, 2, 3, 4 Leuten, die haben da mitgemischt, die Serienschöpfer. Ja, ja.
Dafür habe ich jetzt eine Serie, die auf einem Buch basiert.
Bitte.
Ab dem 9. Oktober, Boots bei Netflix. Das ist eine Serie, die vielleicht zu einem kleinen Geheimtipp werden könnte. Also wer im Oktober genug von Horror- und Serienkillern hat, sollte da vielleicht mal einen Blick reinwerfen. Das Ganze ist eine queere Coming-of-Age-Dramedy, die auf dem autobiografischen Roman The Pink Marine basiert und sich um einen schwulen Highschool-Absolventen dreht, der im Jahr 1990 in ein Bootcamp der US Marines kommt. Und die Hauptrolle darin spielt Miles Heiser, den die meisten Serienfans sicher vor allem als Alex Standall aus Tote Mädchen Lügen nicht kennen. Oder als Cal aus Love, Simon.
Ja, da, okay, da, das ist bei mir noch eher.
Also entweder oder. Eins von beiden wird es schon sein, genau. Und vielleicht noch ein bisschen was zur Handlung. Also er spielt die Hauptfigur Cameron Cope. Der hat gerade die Schule hinter sich gelassen, wurde lange Zeit ständig gemobbt, hat seine Homosexualität verborgen und weiß nicht so recht, wo er im Leben hin soll. Und weil sein bester Freund bei den Marines sich ausbilden lassen will, folgt er ihm, ohne wirklich zu wissen, was ihn eigentlich erwartet. Er dachte, ja,
ich mach das einfach mal auch.
Einmal so richtig ein Mann werden, ne? Genau, und im Bootcamp der Marines wird Cameron jetzt Teil einer Gruppe unterschiedlichster Rekruten, die alle über sich hinauswachsen müssen und dabei Freundschaft finden. Mhm. Und es wirkt schon so ein bisschen wie Full Metal Jacket, finde ich, wenn man den Trailer auch anguckt. Also es geht aber auch so eher in die Richtung freche Comedy mit Herz. Mhm. So, also es sind schon alles irgendwie so Außenseiter und jeder hat so sein Geheimnis und seinen Schmerz, den er trägt, und dann finden sie Freundschaft an zusammen. Ja.
Finde ich ein spannendes Thema auch gerade so, Homosexualität im amerikanischen Militär. Man darf ja eigentlich nicht danach fragen, aber gleichzeitig wollen
1990
sie ja.
1990, auch noch verboten.
Ja. Und dann noch sowieso, ja, genau.
Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, weil auch Vera Farmiga in einer Nebenrolle als die Mutter von dem Hauptcharakter zu sehen ist.
Okay.
Nachdem sie jetzt erfolgreichsten Horror-Franchise aller Zeiten.
Wo wir heute auch schon über Bates Motel gesprochen haben, fast quasi.
Direkt aus dem Conjuring-Universe ins Bootcamp.
Ja.
Genau, 8 einstündige Folgen sind das ab 9. Oktober.
Sehr schön. Also da gucke ich auf jeden Fall rein. Und was ich auch noch ganz spannend fand, und ich bin heute offenbar für die deutschen Serien zuständig, fällt mir gerade auf, ist eine Miniserie, die am 10. Oktober startet in der ARD-Mediathek und den Titel 113 trägt. Ich komme ja jetzt gerade frisch, Apple TV Plus hat ja gerade The Lost Bus, wenn wir das veröffentlichen, fast rausgebracht mit Matthew McConaughey. Und wir brauchen noch mehr Busfilme, Max. Und deswegen haben wir jetzt hier eine Miniserie mit 6 Episoden, allerdings mit einem noch dramatischeren Ausgang oder Wendung zumindest. Es gibt nämlich ein Busunglück, einen großen Verkehrsunfall auf der Autobahn. Und das zieht Kreise im Leben von 113 Personen. Daher erklärt sich die Zahl im Titel. Denn 113 ist die Zahl, die das Bundesverkehrsministerium rausgibt, um zu sagen, wenn ein Mensch verunglückt, dann sind durchschnittlich 113 Leute betroffen. Das können Verwandte sein, Freunde, Familie, die entweder am Ort waren oder dann davon erfahren. Und jetzt werden von der Serie natürlich nicht alle 113 Leute beleuchtet. Ich glaube, da werden wir dann Ende des Jahres eher noch nicht mal fertig. Aber ich finde die Idee einfach ganz spannend, diese hinter der Idee, hinter der Serie steckt, so diese Katastrophe aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Da haben wir dann zum Beispiel die überlebende Anna, die mit ihren Gefühlen klarkommen muss, oder den Kommissar Jan, der nach Antworten sucht, was da genau passiert ist. Ricarda, die dann nachträglich ein Geheimnis zu ihrem im Bus gestorbenen Mann aufdeckt. Oder Jesper, der zu den Einsatzkräften gehört, die an der Unglücksstelle dann helfen sollen. Also wirklich von allen möglichen Perspektiven nähert man sich dieser Situation. Und da kommen natürlich dann noch viele Traumata mit rein. Und der Cast, der lässt sich auch ganz gut sehen. Also wenn man da so sich im deutschen Castingbereich ein bisschen auskennt, zum Beispiel Robert Stadtlober spielt einen Polizisten, Max von der Gröben ist im Rettungsteam, haben wir ja auch gerade erst in Call My Agent Berlin gesehen.
Call My Agent Berlin-Star,
ja, Max von der Gröben. Muss man jetzt dazu sagen. Armin Rohde ist natürlich auch ein Begriff, ansonsten noch Anna Schut und Lia von Blara. Also ja, finde ich, klingt nach einem spannenden deutschen Projekt und dann noch gratis in der ARD-Mediathek. Also gerne am 10. Oktober mal einschalten und gucken, was 113 zu bieten hat.
Und dann die nächste Serie. Da haben wir noch einen Tipp für alle The Blacklist-Fans vielleicht. Beziehungsweise Andrea hat diesen Tipp.
Wir haben einen The Blacklist-Fan in der Redaktion und deswegen haben wir Andrea gefragt.
Genau, und sie hat uns eine Sprache mitgebracht.
Hier ist Andrea von Moviepilot und ich bin schon sehr gespannt auf die neue Serie des The Blacklist Schöpfers John Bokenkamp. Vor 2 Jahren ging ja nach 10 Jahren Laufzeit The Blacklist zu Ende. Eine sehr erfolgreiche Krimiserie, die vor allem dank der Darstellung von James Bader als legendärer Schwerverbrecher Raymond Reddington berühmt wurde. Und dieser John Bokenkamp hat nun einen neuen Thriller geschaffen. Wieder über eine Agentin und einen Schwerverbrecher, diesmal auch noch mit einem US Marshal mit dabei. Er bleibt sich also zu 100% treu, wenn man in seine Filmografie blickt. Gab es dann nicht viel anderes. Worum geht's denn diesmal in Remnick bzw. The Last Frontier, wie die Serie im englischen Original heißt? Geht es um ein Flugzeug, das eine Bruchlandung hinlegt im eisigen Alaska. Eis, Schnee, Wald, irgendwo ein kleines Dörfchen in der Nähe. Das Interessante dran, das Flugzeug, es war kein normales Passagier- oder Frachtflugzeug, es war ein Flugzeug voller Verbrecher und Verbrecherinnen, Insassinnen, die irgendwo hin transportiert werden sollten, machen einen Nosedive in den Schnee. Und das ruft den Marshal Frank Remnick auf den Plan, nach dem im Deutschen auch die Serie benannt wurde. Der wird gespielt von dem wunderbaren Jason Clarke, den ich sehr liebe. Und ihm zur Seite geschickt von der CIA wird ganz schnell die Agentin Sydney Scofield, gespielt von Hayley Bennett, die gemeinsam mit Jason Clarke dann ja die Verbrecher und Verbrecherinnen wieder einfangen soll. Gleichzeitig gibt es auch noch einen Verbrecher, der schurkiger ist als alle anderen. Havelock, gespielt von Dominic Cooper. Und ja, es wird bestimmt ein interessanter, twistreicher Thriller, wenn ich mir die sonstigen Werke, die Bokenkamp geschaffen hat, anschaue. Und das Ganze startet mit 3 Folgen am 10. Oktober bei Apple TV Plus und danach kommen wöchentlich jeweils 1 Folge dazu. Ob das Ganze abgeschlossen ist oder ob da noch eine weitere Staffel folgen wird, ist momentan noch nicht klar. Jetzt können wir erstmal gespannt sein, was Bokenkamp uns hier nach The Blacklist auftischt als nächstes.
Ja, dann danke, Andrea, für die kurze Einschätzung. Remnick ab 10. Oktober bei Apple TV Plus. Und dann hast du noch eine Serie, die wir allein wegen des Titels mitgebracht haben.
Ich wollte gerade sagen, Max lacht schon nur, weil wir die nur über den Titel ausgewählt haben, fast diese Serie.
Ich habe mich ganz kurz gefreut. Oder?
Am 15. Oktober startet nämlich To Cook a Bear bei Disney Plus. Und ja, es wird da kein Bär gekocht, nein. Es ist die Romanverfilmung von einem schwedischen Werk, was wohl recht berühmt ist. Kokabjörn ist auch schon ein toller Titel des Originals. Und was bezeichnet nicht den Cocaine-Bär, sondern Wie man einen Bären kocht, ist der deutsche Titel dieses Krimis, der von Michael Niemi veröffentlicht wurde. Und wir befinden uns in dieser Erzählung im 19. Jahrhundert im Dorf Tschengis in Nordschweden. Und da wird der Körper einer Hirtentochter im Sumpf gefunden. Und die Dorfbewohner vermuten sofort, dass ein Killerbär dahinter steckt, wie man das immer so denkt, ne? Weil wer könnte schuld sein? Bestimmt ein Killerbär. Und sie ziehen jetzt aus, ihn zu erledigen. Allerdings gibt es keine richtigen Zeugen und das Dorf ist dann voller Verdächtiger. Und man kann sich ja schon denken, dass so bei modernen Mordfällen ist das ja auch so, dass dann nicht immer alles so, wie auf den ersten Blick ist, erscheint. Vielleicht steckt ja doch ein Mensch dahinter und kein Bär. Und dann kommt auch noch der Propst Lars ins Dorf und soll jetzt aufklären, was da wirklich los war. Da kommt halt auch wieder Konflikt, Oberschicht und Bauern. Und der Pflegesohn dieses Propstes, dieses Predigers, soll dann auch noch mithelfen. Und der ist interessanterweise noch aus dem Volk der Samen. Und da kommt dann natürlich auch noch so ein bisschen wahrscheinlich so ein rassistischer Aspekt mit rein. Mal schauen, auch den es da früher schon gab. Und spannend ist natürlich auch, dass einige skandinavische Stars in dieser Disney-Plus-Serie mitmischen. Max, du kennst bestimmt Gustav Skarsgård, obwohl ich beim Trailer echt zweimal hingucken musste. Was, der hat ja lange Haare, das kommt wiedererkennbar.
Aus Vikings.
Genau, der hat ja Floki in Vikings gespielt und jetzt ist er als Priester unterwegs.
Hat auch ein paar bekannte Brüder.
Genau, ist leider nicht so ganz bekannt wie Alexander oder Bill Skarsgård, seine Brüder, oder Stellan Skarsgård, der Vater. Aber nichtsdestotrotz ein Schauspieler, der hat mich total an Damian Lewis immer irgendwie erinnert, in dieser Rolle wieder so hergemacht ist, keine Ahnung warum. Und dann habe ich auch noch geguckt, ich kenne diese eine Frau irgendwoher, Pernilla August spielt nämlich mit. Und dann musste ich aber tatsächlich nachgucken und dachte, ja natürlich, es ist Shmi Skywalker aus Episode 1 und 2, also die Mutter von Anakin, die ist ja auch eine Schwedin und spielt jetzt in dieser schwedischen Serie mit. Und dann könnt ihr vielleicht auch noch Magnus Krepper kennen, der war in den Verblendung-Verfilmungen, den schwedischen dabei. Ja, also 6 Folgen kann man wahrscheinlich gut weggucken als Miniserie, die dann in sich abgeschlossen ist. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ich mag ja diese historischen Annäherungen. Dann ist es nicht so wieder eine x-beliebige Krimiserie, die auf uns zukommt, sondern vielleicht mal ein bisschen was anderes.
Hat funktioniert. Sie haben dich mit dem Titel gecatcht.
Schon allein mit dem Titel, oder?
The Bear. Und genau. Es geht um Kochen. Nein, es geht nicht.
Stimmt, diese Verbindung habe ich noch gar nicht gezogen. The Bear, eine neue Kochserie und nicht...
Genau, ich dachte, es geht um The Bear und es geht ums Kochen, aber...
Nein.
Es ist ein historischer Krimi in Schweden.
Aber auch bei Disney Plus, siehst du.
Ja.
Okay, ab dem 15. Oktober. Und dann springen wir ein bisschen weiter und haben jetzt die Monatsmitte, den Zenit schon überschritten, Max. Am 22. Oktober,
was kommt denn da? Wir bewegen uns langsam Richtung Halloween. Am 22. Oktober startet bei Amazon, sie hat in Deutschland, glaube ich, den Titel Harlan Coben's Lazarus. Weil es eine Serie mit dem Titel Lazarus schon gibt.
Ach wirklich? Okay, ja.
Genau, und deswegen heißt sie Harlan Coben's Lazarus. Der Thriller-Autor Harlan Coben, den kennen natürlich die meisten Serienfans, vor allem als Vorlagenautor der Hälfte aller Netflix-Serien, wie unter anderem Ich schweige für dich, In ewiger Schuld, Kein Friede den Toten, und da kommen bald auch noch einige mehr. Ich denke mal, die nächste wahrscheinlich wieder zum Neujahr, weil Netflix jetzt immer am 1.1. dann eine neue Harlan Coben-Serie rausbringt.
Und die sind mal recht erfolgreich und da hat sich jetzt Prime gedacht, ey, das wollen wir auch, was ist denn noch nicht verfilmt worden?
Wahrscheinlich haben sie sich das gedacht und haben gemerkt, ach, wir haben gar keine Rechte an seinen Büchern, deswegen kaufen wir ihn direkt ein.
Ah.
Das basiert nämlich nicht auf einem Roman, sondern wurde von Harlan Coben eigens für Amazon kreiert.
Das ist natürlich spannend.
Und gemeinsam hat er das gemacht mit Drehbuchautor Danny Brocklehurst, der auch schon in etliche Adaption von Harlan Coben involviert war. Mhm. Genau. Und bin ich mal sehr gespannt. Das Ganze ist ein Thriller mit einer Prise Horror. Und es klingt tatsächlich auch mal nach ein bisschen Abwechslung zu der typischen Harlan Coben-Formel mit Ehemann ist verschwunden, Ehefrau ist verschwunden, hat aber ein düsteres Geheimnis, was aufgedeckt wird.
Wenn ich raten würde, müsst ihr sagen, irgendjemand ist von den Toten auferstanden bei dem Titel?
Vielleicht. Genau, es hat so einen übernatürlichen Twist tatsächlich, okay. Das ist das Besondere. Also Hauptcharakter ist der forensische Psychologe Joel Less. Sein Spitzname Lazarus, so heißt seine Hauptfigur. Der wird gespielt von Sam Claflin.
Mhm. Stars.
Kennen wir aus Catching Fire oder Daisy Jones and the Six.
Ja.
Genau, und dessen Leben wird von der tragischen Nachricht des Suizids seines Vaters erschüttert. Der angesehene Psychiater Dr. Jonathan Lazarus, gespielt von Bill Nighy. Mhm. Und Lass kommt die Sache aber seltsam vor und er glaubt, dass es vielleicht doch ein Mord war, weil auch seine Schwester vor 25 Jahren ermordet wurde und der Täter nie gefasst wurde. Das sind aber nicht die einzigen Morde, die er aufklären muss, denn Les beginnt plötzlich überall die Geister Verstorbener oder Ermordeter zu sehen, darunter auch sein Vater.
Ich wollte gerade sagen, bestimmt auch sein Vater.
Damit Bill Nighy auch ein bisschen was zu tun kriegt in der Serie.
Ja, dass er nicht schön weg ist am Anfang.
Genau, und dann ist natürlich die Frage, sieht er wirklich Geister, verliert er den Verstand und muss dann aber auch noch ein paar Morde aufklären.
Es ist also Ghost Whisperer mit
ja,
Sam Claflin.
Ghost Whisperer. Genau, nur ein bisschen düsterer wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Bin ich schon sehr gespannt. Insgesamt sind es 6 Folgen und die könnt ihr dann ab dem 22. Oktober streamen.
Wöchentlich nehme ich mal an, dann bei Amazon Prime?
Ich glaube, alle auf einmal.
Okay, bei 6 kann man dann mal bingen. Okay.
Ja.
Ja, schön. Das will vielleicht jemand schauen, wer weiß.
Du nicht.
Doch, ich werde auf jeden Fall reingucken. Ich habe jetzt versucht, eine Überleitung zu schaffen zu Nobody Wants This.
Ach, sorry, jetzt habe ich dir die Überleitung vermieden.
Kehrt zurück bei Netflix am 23. Oktober. Es ist ja so, dass nicht alle Serien immer 3 oder 2 Jahre brauchen, um zurückzukehren. Manchmal dauert es auch nur knapp ein Jahr, wie bei dieser schönen Serie. Da hatten wir ja letztes Jahr, vor knapp über einem Jahr, da eine sehr schöne Entdeckung, die war sehr erfolgreich. Nobody Wants This, in den ersten 11 Tagen schon 80 Millionen Stundenmal gestreamt worden. Eine ist also direkt an die Spitze geschossen und auch gelobt für so die Darstellung von gesunden Beziehungen, die so Höhen und Tiefen durchmachen. Und wenn man aber irgendwie miteinander redet, kann man versuchen, da einen Weg zu finden und nicht immer nur den Brooding Bad Boy anschmachten, sondern einfach auch mal versuchen, so eine Beziehung auszuloten. Und ja, jetzt im September kommt diese schöne Romantik-Comedy-Serie zurück, die sich um Podcasterin Joanne dreht, gespielt von Kristen Bell. Was ist der erste Film, der dir einfällt oder erste Serie, wenn du an Kristen Bell denkst?
Das allererste, was ich gerade gedacht hatte bei Kristen Bell. Oh, das ist doch Anna aus Frozen.
Frozen, das ist tatsächlich leider bei mir auch so der erste
natürlich
Gedanke.
Natürlich Veronica Mars sonst als nächstes.
Ja, ja. Und die verliebt sich in den Rabbi Noah, gespielt von Adam Brody. Weil er ist nicht Brody. Ich glaube, bei ihm ist es eindeutiger, an welche Serie man als erstes denkt, oder?
Hat er noch was anderes außer OC California gemacht?
Der hatte noch so ein paar Nebenrollen, auch in Filmen. Ich glaube, war nicht in Mr. und Mrs. Smith auch dabei? Ich weiß es nicht, aber ja, es ist lange her. Aber jetzt hat er wieder eine schöne Serie. Und ja, was könnte so schön jetzt sein? Es könnte so schön sein, sie hatten am Ende der ersten Staffel sich doch zusammengerauft, obwohl es da viele Stolpersteine gab, unter anderem den, dass sie einfach überhaupt keine Religion hat. Und jetzt er natürlich Rabbi ist, da reibt sich viel. Und sie wollten es dann aber doch verprobieren, aber haben natürlich die sich einmischende Verwandtschaft, die da ein Wörtchen mitreden will. Und natürlich müssen sie Glauben und Unglauben irgendwie noch zwischen sich vereinbaren, ausdiskutieren, die ihrer Beziehung so ein bisschen Steine in den Weg legen. Und natürlich auch sie ist der Umstand, dass Joanne als Podcasterin einen sehr freizügig sexdiskutierenden Podcast hat, auch nicht das Beste, wenn jetzt ein Mann auf die Partnerin eines Rabbis schaut. Und den betreibt sie mit ihrer Schwester. Und der litt dann zuletzt ein bisschen, als sie auf einmal eine glückliche Beziehung hatte, darunter, dass sie jetzt nicht mehr da über irgendwelche Leute herzog, mit denen sie vielleicht gerade geschlafen hatte. Und ja, nachdem sie jetzt fast konvertierte und es dann doch nicht getan hat, befinden wir uns natürlich in Staffel 2 in einer neuen Situation und werden dann mal schauen, im Trailer wird schon so ein bisschen angedeutet, sie müssen jetzt natürlich herausfinden, was sie wollen, Kinderfragen, Religionsfragen klären, gibt es einen Weihnachtsmann? Wird überhaupt Weihnachten gefeiert jetzt, weil er ja jüdisch ist? Ja, die müssen also ihre Probleme aktiv angehen. Und das Fazit des Trailers ist ein bisschen, we are doomed. Wir sind verdammt. Wo kann das nur hinführen? Aber trotzdem wissen natürlich alle, die erste Staffel gesehen haben, dass da einfach schon viel, viel gut auch drin steckt. Und
das kann nur ein Happy End geben. Das basiert ja auch auf der Ehe von genau, der Serienschöpferin.
Genau, Erin Foster hat es ja semi-autobiografisch auf ihrem eigenen Leben aufgebaut. Genau. Insofern hat man da auf jeden Fall einen Lichtblick, dass das hoffentlich gut wird.
Sie hatte keinen Sex-Podcast, sie hatte eine Sex-App, oder?
Und eine kleine Veränderung gibt's jetzt noch, nämlich in Staffel 1 hatte Jack Burdett als Showrunner fungiert und jetzt hat Jennifer Connor und Bruce Eric Kaplan die neue Leitung übernommen, die, falls ihr das kennt, maßgeblich auch Lena Dunhams Erfolgsserie Girls mitbestimmt haben. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob da jetzt so ein bisschen ein anderer Ton verspürbar ist in der zweiten Staffel oder ob das durch Erin Foster, die ja weiterhin die Serienschöpferin ist, trotzdem einfach auf Kurs gehalten wird. Auf jeden Fall sind wieder die Stars dabei, also Kristen Bell, Adam Brody, Justine Loop, die man ja aus Succession kennt, wieder als Schwester, Timothy Simons aus Veep als Bruder vom Rabbi. Und jetzt neu dabei, fand ich auch sehr spannend, das Casting ist Leighton Meester aus Gossip Girl.
Dass man nicht durcheinander bringt. Nein, sie ist nicht aus Aussie, California.
Nein, aber auch so eine Serie, die da total in diese Sparte, glaube ich, haut von, ja.
Das sind die Teenie-Serien unserer Jugend.
Genau. Und jetzt kommen die Erwachsenen als Stars, als Erwachsene zurück. Und dann fand ich auch noch skurril, Seth Rogen ist in Staffel 2 dabei. Mhm. Also hat ja gerade mit The Studio große Erfolge gefeiert und jetzt tummelt er sich auch noch darum. Mal gucken. Es ist noch nicht ganz klar, ob es wieder 10 Folgen werden wie in Staffel 1. Das hat Netflix noch nicht so richtig rausgegeben, aber ich vermute es fast mal, dass das wieder so schöne, kurzweilig, halbstündige Episoden werden.
So ein schöner Herbst-Binge.
Ja, einfach zum Einmummeln und Freude haben. Da freue
heißen
ich mich
Schokolade
drauf.
Und einen ja, schönen Kuscheldecke ja. auf der Couch.
Genau, also ab 23. Oktober Nobody Wants This Staffel 2 bei Netflix.
Und jetzt
wird's weniger kuschelig.
Endlich haben wir mal eine Horrorserie dabei im Horrormonat.
Jetzt geht's ja auch schon auf den 31. zu. Halloween-thematisch braucht man da was, ja?
Genau. Und nichts weniger als ein Prequel zum erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten kommt auf uns zu. S Welcome to Derry startet am 27. Oktober bei Sky. Wir kennen natürlich alle die Stephen King-Verfilmung S aus dem Jahr 2017 und den zweiten Teil. Und die Serie basiert aber lose auf unverfilmten Teilen, die in den beiden Filmen nicht adaptiert wurden. Also es gibt in Stephen Kings Buch noch so Interludes über andere schreckliche Ereignisse aus der Geschichte von der Kleinstadt Derry. Mhm. Und die sind so die Grundlage für diese Serie. Also in den Filmen und im Buch geht es ja um eine kosmische und gefährliche Entität, die alle 27 Jahre die Kleinstadt Derry heimsucht und absoluten Horror entfesselt. Und der erste S-Film spielte im Jahr 1989. Und die Serie spielt jetzt einen Zyklus, mein Lieblingswort Zyklus, ja. davor im Jahr 1962. Und in dem Jahr zieht die Familie Hanlon, der Name könnte S-Fans vielleicht bekannt vorkommen, sollte bekannt vorkommen. Mike Hanlon ist einer der Loser-Club-Mitglieder. Ja. Genau, und die ziehen nach Derry, wo jedoch immer seltsamere Vorkommnisse ihr Leben langsam aus der Bahn werfen. Als schwarze Familie ist das einerseits der Rassismus in der Stadt in den 60er Jahren, aber es passieren auch noch andere furchterregende Dinge in der Stadt. Und wenn man sich die Trailer anschaut, vor allem den letzten, jetzt den neuesten, wirkt das alles sehr vertraut. Also wir haben eine Stadt, in der Kinder verschwinden und eine Gruppe von Kids geht dem Ganzen auf die Spur und kommt dabei mit einem gruseligen Clown oder einer Clownsgestalt namens Pennywise in Kontakt, die in den Abwässerkanälen der Stadt ihr Unwesen treibt und die Kids mit ihren schlimmsten Albträumen konfrontiert. Und ja, Bill Skarsgård spielt auch wieder in seiner Paraderolle.
Da haben wir wieder den anderen Skarsgård-Bruder.
Also es wirkt schon sehr, als wäre das nochmal das Gleiche, nur 27 Jahre vorher. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Konzept einerseits als achtstündige Serie, Serienstaffel natürlich funktioniert und wie sich das Setting und die Story dann halt von den Filmen irgendwie abheben kann.
Und wieso sich die Familie Hanlon dann später nicht erinnern kann, was da los war vorher. Ja.
Und entwickelt wurde die Serie von S&S2-Regisseur Andy Muschietti und seiner Ehefrau Barbara und Jason Fuchs. Den kannte ich vorher nicht, aber das ist der Drehbuchautor von Ice Age 4 und Pan. Also nicht unbedingt für Horror bekannt.
Aber auch für Kinderunterhaltung. Das ist doch interessant, wenn man so einen Horror- und einen Familienfilmautor zusammensteckt und sagt, was macht ihr da draus?
Und der übernahm auch den Posten des Showrunners gemeinsam mit Brett Caleb Kane, der als nächstes auch die Freitag der 13. Serie Crystal Lake macht er jetzt gerade. Genau. Okay. Und sehr interessant ist auch, der Plan für die Serie umfasst nämlich drei Staffeln, die jeweils dann immer tiefer in die Vergangenheit von Derry eintauchen sollen. Also Staffel 2 würde dann im Jahr 1935 spielen und Staffel 3 im Jahr 1908.
Das klingt total nach Dark. So in diesem Konzept von, wir haben 3 Staffeln und wir wollen dann immer verschrobener und verwobener werden.
Und jetzt rat mal, wer in Staffel 2 involviert ist.
Das habe ich sogar schon mal gehört. Ja. Baran Boona macht ja in Staffel 2 mit, ne? Ab Staffel 2?
Ja, wir wissen es noch nicht so ganz, aber er postet immer Sachen bei Instagram von As Welcome to Derry, deswegen denken wir mal, dass er in Staffel 2 vielleicht da.
Das macht es natürlich nochmal ungleich interessanter.
Wollen wir sofort Staffel 2 eigentlich jetzt sehen, nicht die erste Staffel. Genau, die kommt mit 8 Folgen. Vorher hieß es immer so, dass es 9 Folgen sind, jetzt sind es anscheinend doch nur 8 und die kommen wöchentlich dann ab 27. Oktober bei Sky.
Okay, das wird sich dann also ein bisschen hinziehen.
Nach Halloween noch.
Ja, wir wollen ja was davon haben, ein bisschen Grusel noch in November und sogar Dezember rein.
Bin schon sehr hyped.
Ja, ich freue mich auch drauf.
Und jetzt haben wir noch mehr Horror.
Ja, immer noch am 27. Oktober sind wir stehen geblieben. Da kommt Talamasca The Secret Order zu Magenta TV. Ein Spin-off zu einer meiner liebsten Fantasy-Serien überhaupt der letzten Jahre, nämlich Interview with a Vampire. Das ist, falls ihr das noch nicht sofort einordnen könnt, das Immortal Universe von AMC. Anne Rice, die Autorin, hat ja ganze Bände über Bände geschrieben zu der Vampir-Saga und den Hexen, den Mayfair Witches. Da gab es ja nun die Verfilmung von den Mayfair Witches auch schon.
Hat sie wirklich existiert?
Hat sie existiert? Ja, Max, hat sie. Auch bei Magenta TV zu streamen. Und jetzt ist diese Geheimgesellschaft der Talamasca, die in beiden Serien auch schon angeklungen ist, ins Zentrum gerückt. Die untersuchen vor allem einfach Übernatürliches. Hexen, Werwölfe, Vampire natürlich auch, ganz wichtig.
Dämonen wie Lasher in den Mayfair Witches.
Ja, genau. Und im Zentrum steht jetzt aber ein junger Mann namens Guy Anatole, der selbst auch noch eine besondere Gabe hat. Der kann nämlich in seinem Kopf Stimmen, Gedanken anderer Menschen hören, wenn er sich da so ein bisschen konzentriert. Und der wird von einer mysteriösen Frau namens Helen angeworben, um sich dieser Geheimgesellschaft anzuschließen, obwohl er sich eigentlich gerade als Anwalt bewerben will, eine ganz andere Karriere einschlägt, aber ist dann doch irgendwie so angefixt, dass er denkt, okay, ich muss mir das mal angucken und wird natürlich dann in diese düstere Welt hineingezogen.
Er hat Gründe, warum er sich anschließt.
Ja, natürlich hat er Gründe. Der ist als Amerikaner dann unterwegs nach London, wo etwas mit dem einen britischen Mutterhaus des Ordens, die haben einfach unterschiedliche Niederlassungen in unterschiedlichen Ländern, nicht stimmt und da soll er so ein bisschen infiltrieren als Neuling, wo er noch nicht sofort erkannt wird und geheimes Wissen wurde da gestohlen, vielleicht kann er da was klar machen und das rausfiltern, was da los ist. Gleichzeitig ist er aber auch als Pflegekind aufgewachsen und so ein bisschen seiner verschollenen Mutter auf der Spur, das ist so eine persönliche Motivation, die da bei ihm noch dahinter steckt auf jeden Fall. Ja, und so trifft er dann auf verschiedene Wesen und da passieren Dinge, die wir noch nicht spoilern werden. Ich habe schon die ersten 4 Folgen gesehen und bin angefixt. Und im Cast kann man vielleicht noch kennen, den Hauptdarsteller Guy spielt Nicholas Denton. Der hat noch nicht so viel gemacht. Gefährliche Liebschaften als Serie zum Beispiel ist, glaube ich, so ein bisschen seine berühmteste Auftrittshistorie so bisher. Ich muss ja zugeben, immer wenn ich ihn in der Serie angeguckt habe, dachte ich, oh, der ist irgendwie so ein junger Eddie Redmayne. Hat mich total die ganze Zeit an Eddie Redmayne erinnert. Ich habe mich aber auch vor allem über Elizabeth McGovern gefreut, die Helen spielt und ich als großer Downton Abbey-Fan natürlich Lady Cora noch in neuen Rollen zu sehen. Immer her damit.
Und ach, aus Downton Abbey ist sie. Ich bin nicht drauf gekommen.
Nee, du bist nicht drauf gekommen. Aber das Gesicht kam mir auch bekannt vor, oder?
Ich habe aber nicht auch alle Staffeln geguckt von Downton Abbey und alle Filme wie du.
Und dann haben wir noch William Fichtner, den ich ja seit Prison Break sehr liebe, als gruseligen Vampir Jasper mit an Bord. Und wovon ich sehr überrascht ist, wir haben Jason Schwartzman drin und ihr werdet nicht glauben, was das für ein Auftritt jetzt in der hinlegt. Ich möchte es nur schon mal für die erste Folge teasen, das müsst ihr euch angucken, das muss man gesehen haben. Und Serienschöpfer ist John Lee Hancock.
Den kennt man, ja.
Der hat aber auch so total unterschiedliche Filme gemacht wie Blindside, so Oscar-Material und dann aber auch Snow White and the Huntsman geschrieben als Drehbuchautor und als Regisseur auch dabei. Und ich habe in Folge 1 schon gelernt, dass der Name der Serie Talamasca Tiermaske bedeutet. Mhm. Das ist natürlich ein vielsagender Titel für Leute, die Übersinnliches untersuchen. Und ich muss ja zugeben, ich war von dem Crossover in Mayfair Witches. Ich hatte mir Mayfair Witches immer geguckt, weil ich dachte, ich will endlich das Interview with the Vampire Crossover haben und irgendwelche Figuren da überwechseln sehen. Und es war dann eher, ja, nicht so befriedigend am Ende, was
random
da übergewechselt
Nebenfigur
ist. Genau. Umso schöner ist, dass wir jetzt in Talamasca einen sehr prägnanten Gastauftritt haben, der sehr schön ist gleich am Anfang. Man sieht ihn auch schon
Trailer,
im Trailer schon drin. Ja, ja, genau. Aber da habe ich mich auf jeden Fall sehr drüber
und
gefreut.
Und es ist nicht der einzige.
Schön, ja. Genau, das sind 6 Folgen, die da auf uns zukommen ab dem 27.10. bei Magenta TV. Schaltet unbedingt ein, wenn ihr Fantasy-Fans seid.
Und dann geht's weiter zum 29. Oktober. Jetzt langsam kommen wir zum Ende des Monats. Da kommt eine Serie bei Apple TV Plus und sie heißt Down Cemetery Road. Mhm. Und das ist eine Crime-Serie, besonders spannend für Fans von Slow Horses. Wir erwähnen immer wieder gerne Slow Horses
hier,
in diesem Podcast.
Ich melde mich, ihr könnt es nicht hören, aber ich melde mich, ich bin Slow Horses Fan.
Genau, denn die Serie basiert auf einer Buchreihe von Mick Herron, der auch die Romanvorlagen zu Slow Horses geschrieben hat. Mhm. Und diese ist sogar schon vor den Jackson Lamb Büchern erschienen. Mhm. Also das war seine Buchreihe davor.
Gibt es auch mehrere Bände?
Ja, und dreht sich um die Privatdetektivin Zoe Böhm. Es ist so ein bisschen das weibliche Pendant zu Gary Oldmans schroffen Zyniker Jackson Lamb, sie ist eine weibliche Zynikerin namens Zoe Böhm.
Und aber sie wahrscheinlich pupst sie weniger.
Sie pupst weniger, aber sie wird gespielt von Emma Thompson.
Oh ja.
Was ist die erste Rolle, an die du denkst, wenn du Emma Thompson hörst? Ich habe 2 im Kopf und ich kann mich nicht entscheiden.
Nanny McPhee.
Entweder Nanny McPhee, aber bei mir ist es tatsächlich hier Professor Trelawney.
Ach, Harry Potter, ja gut, Nebenrolle, ja, kann man machen.
Habe ich vor Nanny McPhee gesehen, ja, deswegen ist es mehr in meinem Kopf verankert wahrscheinlich.
Eigentlich müsste man ja ganz andere, wichtigere Werke nennen, aber gut.
Meine Mama sagt auch immer, das ist Nanny McPhee. Die ist auch großer Fan. Genau, die ist, und die zweite Hauptrolle in der Serie spielt Ruth Wilson. Die kennen wir aus The Affair oder His Dark Materials. Mhm. Und sie spielt eine Frau namens Sarah Tucker, in deren Vorstadtnachbarschaft in Oxford ein Haus explodiert. Und darin befand sich eine Hausbesetzerfamilie, deren kleine Tochter die einzige Überlebende des Unglücks ist. Und Sarah möchte eigentlich nur das kleine Mädchen im Krankenhaus besuchen und wird dabei dann aber schroff abgewiesen. Und dann wird die Sache immer mysteriöser. In den Nachrichten wird das Mädchen mit keiner Silbe erwähnt. Auf Fotos, in Artikeln im online, da ist das Mädchen plötzlich rausretuschiert worden. Mhm. Und bei der Polizei scheint niemand interessiert zu sein, nach diesem anscheinend vermissten Kind zu suchen. Also warum will jemand diese Existenz dieses Mädchens, die einzige Zeugin, ausradieren? Und um das zu beantworten, betritt Sarah die Privatdetektei von Joe Silverman und seiner ruppigen Ehefrau Zoe Böhm. Und die geraten nun direkt in eine mörderische Verschwörung hinein, in die gefährliche Söldner, unfähige Mysteriumsagenten und noch andere Menschen verwickelt sind. Genau, insgesamt sind das 8 Folgen, die immer so um die 50 Minuten lang sind. Und die ersten 2 gibt es zum Start und den Rest dann wöchentlich. Genau, und die Serie basiert jetzt auf dem Roman Down Cemetery Road. Das ist der erste Band aus einer Reihe und es gibt noch 3 weitere Bücher. Also man könnte noch weitere Staffeln oder Miniserien machen, je nachdem, wofür Apple sich entscheidet. Genau.
Ja, auf schön, wie schon ein schöner suggestiver Titel, denn was ist am Ende der Straße, die zum Friedhof führt, Max? Ja, ja.
Könnte Apple vielleicht so als bisschen so als Ersatz für die Pause zwischen den Staffeln von Slow Horses einfach nutzen.
Existiert diese Pause überhaupt? Die Staffeln, die kommen doch gefühlt halbjährlich.
Dann kommt jetzt vierteljährlich.
Ja, schön. Da haben
für
29. Oktober. Ich werde mal reingucken, auf jeden Fall.
Und dann haben wir jetzt ein Genre, was wir so halb hatten mit Talamasca, aber jetzt noch vollwertig. Fantasy.
Jetzt richtig Fantasy.
Richtig Fantasy. Am 30.10. The Witcher. Staffel 4. Es ist jetzt schon 2 Jahre her, dass sich Henry Cavill von seiner Rolle als Witcher Geralt verabschiedet hat und jetzt kehrt die Serie mit Liam Hemsworth in der Hauptrolle als Ersatz zurück. Mhm. Genau.
Das wird die Gemüter spalten, glaube ich, diese Besetzung. Mal gucken.
Ja, aber die Adaption ist natürlich noch nicht vorbei. 3 Bücher fehlen noch, die jetzt Netflix in 2 Staffeln abschließt. Mhm. Und nachdem, was mit Rat der Zeit eigentlich passiert bin ich doch sehr froh, dass The Witcher zumindest bis zum Ende durcherzählt wird. Auch wenn es jetzt eine andere Besetzung ist.
Sind die tatsächlich auch bestellt, die 5. und 6. Staffel? Oder können sie jetzt
die 4. und 5. Vierte und fünfte. Ah, ja. 3 Bücher, 2 Staffeln.
Okay.
Sie müssen jetzt ein bisschen schneller sein.
Ja, ja. Also es kann jetzt nicht jemand wie bei dem Dexter-Prequel sagen, ach nee, wir machen es doch nicht.
Nee, weil die fünfte Staffel wird schon gedreht.
Ah ja, okay, na dann.
Die sind schon dabei. Genau, und da beginnt jetzt in Staffel 4 eine neue Phase der Witcher-Geschichte. Wir erinnern uns zurück, am Ende von Staffel 3 musste sich die Witcher-Familie bestehend aus Geralt, Yennefer und Ciri nach dem Tarnet-Coup trennen. Und Ciri landete durch ein Portal in einer Wüste und schließlich bei einer Gruppe junger Diebe, der Rattenbande, denen sie sich unter dem neuen Namen Falke anschließt, um so ein bisschen ihre ganze Vergangenheit abzustreifen und neu anzufangen. Mhm. Yennefer versucht nun die Verstreuten. Vielleicht sind die auch alle zerstreut, die Zauberinnen auf dem Kontinent. Die will sie dann jetzt alle einsammeln und vereinen, um den dunklen Magier Wilgefortz aufzuhalten. Und Geralt tritt gemeinsam mit Bade Rittersporn und Bogenschützin Milva eine Reise über den kriegsgebeutelten Kontinent in Richtung Nilfgaard an. Denn dort denkt er, dass Ciri dort in Gefangenschaft ist vom Kaiser Emhyr van Emrys, die weiße Flamme von Nilfgaard, genau. Und das ist allerdings nicht Ciri, sondern eine Doppelgängerin. Das hat man auch in Staffel 3 schon gesehen. Mhm. Die laufen eigentlich in die falsche Richtung die ganze Staffel. Mal gucken. Also im Buch laufen die ganze Zeit in die falsche Richtung. Mal gucken, ob sie es in der Staffel auch so haben. Aber ihr seht schon, Staffel 4 wird die Story jetzt vor allem auf drei getrennte Storylines aufsplitten. So wie es halt auch in den Büchern ist. Und dort ist, finde ich, also mit Blick auf die Vorlage wird, glaube ich, Geralts Story eigentlich ganz cool, weil dass so ein richtiger Fantasy-Roadtrip-Abenteuer jetzt bevorsteht. Mhm. Und er reist halt mit dieser Truppe durch die Lande und dabei schließen sich ihm immer weitere neue Weggefährten an, wie der Zwerg Zoltan oder der Vampir Regis, gespielt von Lawrence Fishburne übrigens.
Aha.
Als abstinenter Vampir, der kein Blut mehr trinkt. Genau, und die reisen halt, fahren halt die Straße lang und werden immer wieder in kleine Scharmützel verwickelt.
Okay, richtige Quest halt, so mit unterschiedlichen Stationen.
Genau, das fehlte mir das Wort, so eine richtige Quest. Das ist halt, könnte vielleicht so ein bisschen auch das Gefühl von der ersten Staffel Witcher wieder zurückbringen, wo wir auch jede Folge immer so eine eigene Quest hatten. Mit weniger Zeitsprüngen hoffentlich, genau. Ist natürlich jetzt eine unmögliche und blöde Situation für Liam Hemsworth, dass er halt schon vor seinem Debüt so eine schlechte Kartenhand irgendwie hat.
Ja, ja.
Weil viele halt voreingenommen und ablehnend der Fortsetzung gegenüber sind. Aber ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance.
Ich werde auf jeden Fall auch weitergucken. Ich bin nur einfach gespannt, ob Leute wirklich einschalten und dann nach einer Folge vielleicht sagen, nee, will ich nicht weitergucken, weil es ist nicht Henry Cavill. Oder ob sie dann
ja
sich aufregen und trotzdem weitergucken.
Er ist halt nur ein kleiner Teil von der Serie. Also es dreht sich ja nicht mehr um Geralt, weil die Bücher auch, das geht ja immer mehr in Richtung Ciris Geschichte. Und wenn das sowieso so aufgesplittet ist, das sind ja quasi jetzt drei Serien in einer und er spielt halt nur in einer mit davon.
Ja, okay. Ja, bin mich auch gespannt.
Der Rest ist ja immer noch der gleiche. Das sind ja immer noch die gleichen Stars, ne?
Nein, nicht alle. Ich weiß, dass Kim Bodnia ausgetauscht wurde.
Der wurde ausgetauscht, ja.
Also Vesemir wird jetzt gespielt von, Peter Mullen. Da dachte ich, hat er jetzt gerade die zweite Staffel von Ringe der Macht abgeschlossen und ist rübergewandert zum Witcher.
König Durin der Dritte.
Ja.
Meine Bedenken sind halt eher, dass ob die Serie diese Balance jetzt zwischen diesen drei Storylines hinbekommt und wie das wirkt, dass wenn sich die drei Hauptfiguren überhaupt nicht mehr sehen und erst in Staffel 5 wahrscheinlich.
Das war natürlich schon so ein Merkmal von, oh, sie haben sich jetzt endlich gefunden und es war so schön, dass sie sozusagen so eine Ersatzfamilie aufgemacht haben und jetzt sind sie wieder unterschiedlich unterwegs.
Und ob diese drei Story auch so gleichwertig spannend sind,
muss
man mal gucken. Genau.
Mal schauen.
Die Antwort gibt es ab 30. Oktober. Was wolltest du noch sagen?
Diesmal ist aber die Staffel nicht aufgesplittet, oder? Nee. Ich kann mich erinnern, dass letztes Mal zweigeteilt war? Nee.
Diesmal kommt alles auf einmal. Alle 8, 9 Folgen.
Okay, und dann habe ich noch irgendwas gehört, dass es auch die Ratten, zu den Ratten ein Update gab, dass es jetzt doch kommt, die Rattenbande?
Offiziell von Netflix noch nicht. Das ist noch von Redanian Intelligence.
Ach so, okay. So ein
Bericht, ob das vielleicht kommt. Genau, da wurde ja mal ein Spin-off angefangen zu drehen zu der Rattenbande und dann wurde das eingestampft. Das wurde aber auch nie offiziell verkündet bestellt, das Spin-off. Und dann landet das komplett im Giftschrank oder sind das Flashbacks in der Staffel, die dann einfach wieder verwertet werden.
Ja.
Und ich glaube, der letzte Stand war, dass das dann als wahrscheinlich der Pilotfilm davon als Film-Special kommt. Zum Start von Staffel 4.
Ja, aber man scheint es ja nicht zu brauchen für Staffel 4, wenn dann Ciri jetzt mit der Rattenbande unterwegs ist oder irgendwas anstellt, dann
braucht man das Spin-off nicht. Nee. Das spielt ja vorher.
Na gucken, wir werden es herausfinden. Und weiß man schon, wenn sie jetzt Staffel 5 drehen, ob die dann direkt nächstes Jahr kommt oder wird das dann wieder eine lange Wartezeit
werden? Die soll nächstes Jahr tatsächlich kommen.
Okay, dann hat man zumindest den Ansporn, da nicht so lange warten zu müssen.
Genau, dann der große Abschluss. Ich bin aktuell mitten im letzten Buch. Also,
okay, sehr gut. Du weißt dann schon frühzeitig, wie es ausgeht. Genau. Oder wie es ausgehen könnte, wer weiß.
Also der Plan ist auch, dass die Serie dort enden soll, wo die Bücher enden.
Aber ob sie genau wie die Bücher vorgehen, ist ja mal die Frage bei Literaturverfilmungen.
Natürlich, natürlich. So, damit, wir haben keine Serie mehr am 31.
Nee.
Wir sind durch mit unserer kleinen Monatsvorschau. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Serienstarts für euch dabei, die ihr jetzt auf die Merkliste setzen könnt. Eine Übersicht mit allen Titeln und Startdaten und wo ihr das streamen könnt, findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Und dann erstmal danke dir, Esther.
Sehr gerne.
Für die Serien, die du mitgebracht hast. Ich bin jetzt erstmal im Urlaub und Esther, du hältst die nächste Woche
die Stellung.
Das heißt,
ihr müsst euch mit mir zufrieden geben.
Hast du vielleicht schon einen kleinen Teaser, was nächste Woche erwartet?
Ja, ich dachte mir, sobald Max weg ist, können wir ja eigentlich mal wieder uns auch dem anderen Streaming-Thema Thema widmen. Nicht nur Serien hier behandeln, sondern auch Filme. Und deshalb,
endlich ist er weg, können wir über Filme reden. Yeah.
Ein bisschen Abwechslung hier reinbringen und dann wollte ich mal gucken, was jetzt für Netflix-Filme dann in nächster Zeit anstehen. Mhm. Denn der Herbst ist immer die spannendste Zeit für Netflix-Filme, weil da ja auch Netflix denkt, die Oscars kommen ja, da wollen wir vielleicht auch ein bisschen mitmischen. Bringen wir doch ein paar Filme kurz ins Kino, von denen wir uns viel erhoffen. Vielleicht haben die ja auch Award-Chancen später. Nichtsdestotrotz, ja, sind einfach ganz spannende Projekte dabei, die ich euch jetzt noch nicht verrate, damit ihr nächste Woche noch einschaltet.
Ich werde im Urlaub. Ich weiß schon, was ich im Urlaub hören werde jetzt.
Wenn wir uns die Statistiken dann angucken von unserem Podcast, dann werde ich sehen, oh, da am
ein
anderen
Hörer
Ende der Welt.
Aus Thailand. Ein Hörer aus Thailand ist dabei. Genau, ich bin dann pünktlich zur nächsten Monatsvorschau wieder dabei. Wenn wir uns den Serien-Highlights im November genauer anschauen. Und ein kleiner Teaser schon mal von mir. Der November ist der Monat, in dem endlich die Sci-Fi-Serie Pluribus startet.
Oh.
Die neue Serie vom Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan. Yay.
Ja.
Haben wir schon ein Highlight jetzt schon.
Jetzt schon festgelegt, da müssen wir drüber sprechen.
Genau. Das war's jetzt aber erstmal für den Oktober.
Gut, du bist in Urlaub entlassen, Max.
Danke dir, danke euch fürs Zuhören und ich sage, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.